Guten Morgen. Ja, ich freue mich wirklich hier zu stehen. Es waren besondere Zeiten und ich freue mich wirklich, dass wir uns dann Gesicht zu Gesicht sehen können, auch ohne Mund-Nasen-Schutz, so wie es geht. Die kleinere Gruppe hier, da hat sich schon einiges geändert in die Zeit. Und für mich war es eine besondere Woche. Ich habe wieder angefangen, auch Vorlesungen zu machen. Das heißt, ich habe mein Deutsch wieder ein bisschen geübt. Und habe dann tatsächlich viele Studenten oder Studierenden gesehen. Und das war einfach wieder schön. Und ich habe die Hoffnung, dass wir dann einigermaßen wieder normal, was heißt normal? Dass die Normalheit wieder ein bisschen eintritt. Und Normalheit ist natürlich auch gefährlich, weil dann kann das alles wieder so werden wie vorher und wir gehen in den gleichen Rhythmus weiter. Und deswegen habe ich ein Titel mitgenommen, die vielleicht ein bisschen provozierend ist. Bist du schlecht genug für die Christuskirche? War ein Buch, was ich gelesen habe, hat mich inspiriert, war eine Gemeinde für Obdachlosen und Leute, die wirklich auf die Straßen leben. Und die haben immer gemeint, aber wenn ich in die Kirche gehe, dann muss ich mindestens so und so sein und ich bin nicht gut genug, um bei euch in die Gemeinde zu kommen. Und dann hat der Pastor gesagt, wir drehen es um. Wenn du meinst, dass du gut genug bist, dann passt du nicht zu uns. Es geht nicht bei uns um gut genug zu zijn, om in de linker rij te zijn, om bij de beste 30 te zijn. Es geht darum, dass du weißt, wer du bist, dass du versagst, manchmal, dass du es selber nicht schaffst. Und das feiern wir auch. Genau, die Jugend hat mich auch da inspiriert. Die Jugend hat auch mal so ein Themawoche gemacht, da hat das ein bisschen kondensiert auf ein Wort. Imperfect. Im Englischen ist das immer ein bisschen einfacher, das auszudrücken. Unvollkommen, nicht gut genug. Genau, das hat mich inspiriert. Und heute ist ein besonderer Tag. Nicht nur, weil mein Bruder Geburtstag hat, was mich freut. Es ist ein besonderer Tag, weil wir heute Abendmahl feiern dürfen. Wo genau dieses unvollkommen sein, das nicht gut genug sein, auch sichtbar wird. Wo Jesus uns begegnet in Brot und Wein. Wo er sagt, genau, du bist nicht gut genug. Aber dafür bin ich für dich gestorben. Wir haben das Kreuz hier in der Gemeinde. Ich bin für dich gestorben, damit du für Gott gut bist. Und nicht gut genug, wirklich gut, dass der Vater dich in mir vollkommen sieht. Und wenn du diese Beziehung mit Jesus kennst, und wenn du diese Beziehung noch nicht kennst, rede dann doch bitte nachher mit mir. Oder es gibt hier genoegend Leute hier in der Gemeinde, die dir da gerne etwas mehr erzählen wollen. Genau, heute ist auch ein besonderer Tag, weil heute ist Red Polo Sunday. Wer mich volgt, hat mal Status Updates gesehen, das heißt Red Polo Sunday. Und da habe ich mich immer ein bisschen gezögert. Red Polo Sunday, jede vierte Sonntag im Monat, gibt es mal Leute, die mal unterwegs waren mit Vierte Musketier, die gehen in een rote polo, sind die unterwegs. Und ich habe mich immer ein bisschen gezögert hier in der Gemeinde. Soll ich das machen? Ist das dann angeheben? Denken die, da ist er wieder mit seinen 4M. Genau, das meinte ich. Aber genau, diese rote Polo ist genau das Zeichen, weil es ist nicht umsonst ein rotes Polo. Das ist rot, weil das mich immer wieder an diese Sonntag erinnert, an Jesu Blut. Es erinnert mich an den Fakt, dass ich nicht perfekt bin. Deswegen ist das auch ein Polo, das ich mit Stolz trage. Es ist ein Polo für den König. Deswegen auch in königliches Blau ein 4. Und diese 4 hat mit 4G zu tun. Und 4G hat nichts mit Corona zu tun. Hat auch nichts mit de Deutsche Telekom zu tun. Die 4G steht für die 4 Werte, für die wir stehen. Wir sagen, okay, wir tragen diese Polo. Wir wissen, dass wir unvollkommen sind. Aber wir werden uns einsetzen für unsere Beziehung mit Gott, unsere Beziehung mit unserer Familie, auch wenn nicht Gesinn, mit G, Geschwister, würde ich mal sagen, für unsere Gemeinde, dritte G, und auch für die Gesellschaft. Deswegen sind wir gerne unterwegs und wer mehr wissen will, nächste Woche ist Männertag in Wiedenest, für die Männer unter uns, herzlich eingeladen, wir sind er auch mit einem Stand. Aber 4M ist nicht nur für Männer. Ja, das ist für die Männer, die gerne mal in Schottland unterwegs sein wollen und wo es kalt ist und unbequem und so. Und, oder auch, nein, 4M ist auch für Frauen. Vielleicht ist es auch ein bisschen unbequem, aber ist auch gut. Und 4M speziell, was mich die letzten Jahre wirklich bewegt, geht um Beziehungen zwischen Väter und Söhne, ontveter und tuchter. Want ik heb maar zo'n paar beelden metgenomen. Dat waren nu die beelden van het laatste jaar. Dus ik heb meer als de gemeente die metgegangen zijn. Ik heb dat ook zeer genossen. Wel, dat is natuurlijk een beziehung. Damit fängt es an. Und ja, das, dann denkt jeder vielleicht, okay, jetzt geht es um Väter und vielleicht um Männer und speziell die Männer, die dann Väter sind. Nein, es geht im Allgemeinen um Beziehung. Und ja, natürlich fokussiere ich mich ein bisschen auf Eltern und Kind. Aber grundsätzlich ist Beziehung Erziehung. Das heißt, jede Beziehung, die man hat, entweder zu Hause, Mann und Frau, im Hauskreis, hier in der Gemeinde miteinander, auf der Arbeit, in der Schule. All diese Begegnungen, da baut man an eine Art Beziehung, weil sonst macht es auch keinen Spaß. Man will irgendwie reden miteinander, wenn man will Spaß haben miteinander, aber wenn man will auch voneinander lernen. Das heißt, Beziehung hat auch diese Erziehungskomponente dabei. Gut, habe ich gedacht, Erziehung, wo kann ich das in der Bibel finden? Natürlich. Jede Seite natürlich, weil Gott uns begegnen will. Gott will mit uns in Beziehung. Sprich, er will uns erziehen. Speziell habe ich mal gedacht, gibt es da mal jemanden, der speziell ist in diese Beziehung mit Gott? Gibt es mal einen Mann nach Gottes Herzen? Gut, die Bibelgetreuen unter uns sagen dann, genau, David, ein Mann nach Gottes Herzen. Und wenn wir dann an David denken, dann ist es gleich mal, okay, David, der Held, der hat mal gekämpft, David und... Und David, das war auch jemand, der hat natürlich sehr viel geschrieben, war auch mal unterwegs, hat Lieder gemacht. David, der Hirte. Und genau, David hat eine sehr enge Beziehung mit Gott. Wer mich aber kennt, weiß auch, ich liebe nicht irgendwo diese bequeme Bibelstelle. Ich liebe eher die unbequeme Bibelstelle. Genau wie diese Titel von der Predigt. Es muss ein bisschen unbequem sein. Sobald es bequem wird, setzen wir uns hin und sagen, ach, wie schön ist das alles. Eigentlich geht es ziemlich gut. Ich bin gut genug für die Gemeinde. Das heißt, ich würde gerne mal David als Vorbild nehmen und ich habe mal Schriftstellen genommen aus 2. Samuel und das sind die Kapitel 11 bis 19 und die werde ich nicht lesen. Ich werde irgendwie den Zeitrahmen sprengen. Ich werde mal Snapschüsse nehmen. Ich ermutige euch, das mal zu Hause zu lesen, weil es ist wirklich eine sehr interessante Serie an Geschichten, die da erzählt werden von David. Wo man sagt, ist er dann ein Beispiel? Eigentlich nicht. Man könnte mal sagen, dass was daar in de Bibel steht, ist 16 plus. Gibt es hier mal jemand unter 16? Ich werde das ein bisschen... moderator erzählen. Die Bibel spricht da auch mal, die beschreibt das und man liest das und denkt, okay, ja, so ist das dann halt. Aber wenn man sich das wirklich durchdenken lässt, da passiert schon einiges, wo heutzutage vielleicht mal dieses Label 16 plus, vielleicht 18 plus, draufgeklebt wird. Es gibt da in diese Stelle Ausschließung, Diskriminierung, du gehört nicht dazu. Es gibt da eine Art von Sprache, die wir auch nicht so gerne hören. Nicht nur nicht hier in der Gemeinde, vielleicht auch nicht zu Hause, aber im Allgemeinen. Es gibt ziemlich viel Gewalt und es gibt da ziemlich viel Sexualität. Und auch Sexualität in einer Art, die nicht unbedingt so ist, wie Gott das gemeint hat. Das heißt, ich habe da 5 Szenen aus dieser Geschichte genommen. Ich würde mal sagen, das ist so eine Art von Theaterspiel. Ich hab da 5 Akte ausgenommen. Und bei jeder Akte werde ich mal etwas sagen und ein paar Gedanken anstoßen, loswerden. Genau, zuerst mal, es geht um David. Was wir von David kennen, der war natürlich, als Saul noch König war, wurde hem al gesalbt, waren unterwegs, war nicht unbedingt geliebt von Saul, wurde gejagt. Das heißt, er war ziemlich oft weg von zu Hause. Und wenn man dann denkt aan David als Erzieher, wenn jemand oft weg ist von zu Hause, ist man nicht unbedingt der beste Erzieher. Dann hat man keine Zeit, eine Beziehung aufzubauen, ist auch nicht unbedingt dann Person, der am besten erzieht. Und das sieht man dann auch später, wenn David König ist, wie das dann zu Problemen führt. Ich nehme den ersten Akt, da geht es um David und Bathsheba und ich habe da mal als Untertitel genommen, Wenn dir aber dein rechtes Auge zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Und genau, wie ihr bedenken könnt, das geht darum, Sexualität, so wie das nicht gemeint ist. Und das fängt mal an, wann David in zijn palast ist und David gelangweilt ist. Und langweilen, da gibt es in Holland so eine Aussage, Holland ist das Kissen der Teufel, wann man drauf schläft. Passiert nicht so viel gut. David ist gelangweilt, weil er ist jetzt König und seine Generalen haben gesagt, jetzt ist mal wieder Zeit für Krieg. Keine Ahnung, das klingt so wie, okay, jetzt ist wieder Frühling, jetzt ist wieder Zeit für Krieg. Aber so steht das in 2 Samuel. Und David darf nicht mit. Früher ist er immer mitgegangen, jetzt nicht. Das heißt, er ist gelangweilt. Und wie gesagt, langweilen ist gefährlich. Die Frage ist natürlich gleich, was machen wir, wenn wir gelangweilt sind? Was mache ich, wenn ich gelangweilt bin? Gut, ich mache Tombless. Finde ich sehr schön entspannend. Ist vielleicht noch ein bisschen harmlos. Aber was ich auch veel gemacht habe in de letzten Monaten, niet nur een Computerspiel, maar ook veel surfen im Internet. En dat hebben sehr viele Leute gemacht. En Internet is super, man kan sehr viel finden. Internet is ook sehr schlecht, weil man kan sehr viel finden. En man findet immer, was man finden will. Dat is ook das Gefährliche. Dat is die sogenannte Falle van Google. Man sucht mal etwas, pinke Elefant. Und Google sagt, schön, du liebst pinke Elefanten. Ich zeige dir noch mehr pinke Elefanten. Und es ist egal, ob man Google, YouTube, Instagram, was für Gram auch nimmt. Man findet, was man sucht. Und man findet immer mehr. Und man denkt, ach ja, die ganze Welt liebt pinke Elefanten. Und ja, die gibt es auch, weil ich die für die Forschung tatsächlich auch mal gesehen habe. Finde ich interessant. Kann man auch mal googeln zu Hause, es gibt pinke Elefanten. Man findet immer mehr. Und es ist natürlich schön, wenn es tatsächlich mal verlässliche Quellen gibt, die alles über pinke Elefanten zeigt. Es gibt auch viele Quellen, die da andere Sachen zeigen. Und ich habe das mal als Ausrede genommen. Ich surf und browse auch mal, um Leute zu erziehen. Weil ich hätte gerne mal, dass was da gezeigt wird, wissenschaftlich auch korrekt ist. Ich meine, ich bin Wissenschaftler, das soll dann auch gut sein. Und leider gibt es vieles, was gepostet wird, was wissenschaftlich nicht gut ist. Früher, vor 10, 15 Jahren, gab es 80 Millionen Bundestrainer, 80 Millionen Jogi Löws. Heute gibt es 18 Millionen Christian Dorstens oder Lauterbachs. Alle haben mal eine Meinung über Corona, über Vaccins. Und es geht mir nicht darum zu sagen, was da perfekt ist und was da nicht perfekt ist und wer das nicht gut macht und der ist nicht gut. Es gibt nur, was ich sagen will, eine unglaubliche Menge an Unsinn, an Fake News, an Sachen, die einfach nicht stimmen. Und man verliert sich darin. Und natürlich, Google sagt, okay, ich habe mal etwas gesucht und ich finde deswegen noch mehr. Und dann denkst du, alle meinen das. Das heißt, man muss nicht einfach alles mal glauben, was man sieht und was man liest. Da ist immer wieder die Frage, was sagt mir die Bibel? Und bei allen Sachen, die ich mache, bringt mir das näher zu Gott oder nicht? Wer letzte Woche hier war, hat eine Predigt von Christian gehört, Christian Nastol, auch einer seiner Punkte, das alles, was ich mache als Christ, bringt mir das näher zu Gott oder nicht? Bringt mir das eher weg von ihm? Wer das online sucht, wer jetzt online zuhört, sehr schön, wer das online sucht, das ist einfach eine Zeile unter dieser Predigt. Denke ich, hoffe ich. Genau, David ist gelangweilt. Und genau, da passiert dann natürlich etwas, was nicht gut ist. Er sieht eine Frau, er sieht Batseba, er begeert sie, sprich, er will sie haben und stellt alles dazu, damit es auch passiert. Und zo is Batseba is verheiratet, David is verheiratet, dat heißt klare akt van ehebruch. Ik meen, grundsätzlich, Fazit, daar steht zo die slaven samen. Dat klinkt zo'n beetje harmlos. Die hebben seks. En in deze tijd van MeToo, hoorde ik zeggen, dat is eher vergewaltigung. Had Batseba een waal, want de koning zei, du sollst zu mir kommen. Kan David sie nein sagen? En die vraag voor mij dan natuurlijk is, bin ik dan zo slecht? Würde ik dat ook machen? Nou ja, goed, we hebben niet zo'n schöne terrasse. Want bij ons in Funkstad, ik zie nu veld. nein. Maar anderzijds. Ja, toch een geschichte, erzähle ik toch. Wir waren mal in Dänemark in einer Gemeinde, hat der Pastor gesagt, ich habe Ehebruch gemacht. Und das war schon ein Schock in der Gemeinde. Und da hat er gesagt, ja, ich war auf Dienstreise. Und auf dem Flughafen gab es ein schönes Bild mit einer Frau. Und die sah sehr hübsch aus. Und ich habe gedacht, ich will sie haben. Ich will Sex mit ihr. Und hat gesagt, das ist sehr klar. In Matthäus 5, in der Bergpredigt, sagt Jesus, haben wir gerade gesehen. Ich aber sage euch, wer eine Frau anzieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Punkt. Zo klaar is dat. Want ja, dat is een man zu een vrouw. En dat is dan ook een vrouw zu een man natuurlijk. Die vraag is tatsächlich, wat machen wir dan weer gelangweilt sind? En wie serieus nemen wir dan Sünde? Sagen wir, naja, ik heb nur geschaut, ik heb nur in internet mal Sachen gemacht. En naja, dat is eigenlijk, ja, is dat Sünde? Naja, is het vielleicht niet ganz goed. Maar zo slecht is dat nog ook niet. Ik heb niets gemacht. De Bergpredigt is dat ziemlich klar. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zu Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in der Hölle verworfen wird. Und genau diese Sehen, was wir machen mit unseren Augen, das beschäftigt 70% von unserem Gehirn. Das heißt, wir fangen mal an, damit zu arbeiten. Und wenn wir nur denken, kommt es oft auch mal zu tun. Und das ist auch das nächste Vers in der Bergpredigt. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zu Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deines Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Genau, und das ist das Tun. Vom Sehen kommt oft Tun. Das heißt, die Frage direkt, auch bei dieser Geschichte, was mache ich, wenn ich gelangweilt bin? Suche ich das, was mir näher zu Gott bringt? Oder suche ich eher das, was mir von ihm abwendet? David hat eher sein Körpergefühl gefolgt. Genau, Körpergefühl ist dann tatsächlich oft etwas, was nicht so gut ist. Ich meine, es gibt auch mal Leute, die sagen, ich mache das nicht, weil es fühlt nicht gut. Ich sage dann immer, gut, es gibt eine rote Ampel. Für eine rote Ampel zu halten, fühlt nicht gut. Ich meine, wenn etwas nicht gut fühlt, will das nicht sagen, dass es nicht gut ist. Ich meine, es gibt mehr als nur Gefühle. Das Problem ist, dass du deinen Gefühlen folgen kannst. Und dann gibt es bei David der zweite Akt. Bathsheba war schwanger, das ist ein Problem. Das heißt, jetzt kommt der Ehemann im Spiel, Uriah. Da kommt noch ein Prophet im Spiel, Nathan. Und David sieht nur eine Lösung. Bathsheba soll schwanger werden von ihrem Mann. Das klappt nicht. Gut, dann muss dieser Mann sterben. Und es wurde schon gesagt im Alten Testament sehr klar und deutlich, du sollst nicht töten. Aber David sieht da keine andere Lösung. Uriah ist tot und Bathsheba kommt zum Harem, wird der nächste seiner Frauen, die nächste. Und Problem gelöst. Ich meine, sie ist schwanger, ist in sein Harem, sie darf schwanger sein. Gut, das Kind wird dann vielleicht ein bisschen zu früh, gut, geboren. Aber Problem gelöst. Genau, das heißt, ziemlich viel Gewalt. Dann kommt aber Nathan, der Prophet, wird von Gott geschickt und sagt klar und deutlich, was passiert ist, dass Gott das natürlich gesehen hat. Er sagt auch, es gibt dann auch ein Urteil über dein Haus. Und alles, was du gemacht hast, hast du im Geheimen gemacht, versteckt. Aber Gott, oder später, das wird veröffentlicht, was du da gemacht hast. Und es wird schlimmer für dich sein, es wird schlimmer für dein Haus sein. Eine Sünde bleibt nie ohne Konsequenzen. Und die Frage ist für mich dann auch wieder, so schlecht bin ich doch nicht, jemand töten. Hat David gemacht, gut, er war König, du sollst nicht töten, mag ich nicht. Auch da sagt Jesus wieder in der Bergpredigt, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, Dummkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Deswegen wieder die Frage, wie serieus nehme ich das Sünde? Und wann ich mal gesündigt habe? Wie gehe ich mit meiner Sünde um? Versuche ich das zu verstecken, wie David das gemacht hat? Versuche ich das noch schlimmer zu machen, damit keiner es sieht? Oder würde ich das bekennen? Und David hat es bekannt, aber reichlich spät, viel zu spät. Und seine Sünde had tödliche Konsequenzen. Und dan komen we weer tot Teil 2. Die eerste twee Akten waren David, David und sein Leben. Und jetzt geht es mal zum dritte Akt, Teil 2. Wie is het dan met de kinderen van David? Wie is dan David als Erzieher? Und dan ziet man einfach, zo vader, zo zoon. Het gaat hier om Amnon, om Tamar, twee kinderen van David. Und wieder geht es hier, wie bij Batseba, om seksualiteit. Genau, Geschichte ist vielleicht nicht so bekannt für die meisten, deswegen nochmal wieder eine malerische Darstellung. Es gibt hier rechts Amnon, der liegt im Bett und er ist unglaublich krank, meint er. Er tut, als ob er unglaublich krank ist und er kann nichts mehr, er ist so schwach. Und das Einzige, was ihm nochmal besser machen kann, ist eine sehr gute Honigkuchen von seiner Schwester oder seiner Halbschwester, Tamar. Tamar hier in de Mitte. Weil er is unglaublich verliebt in sie. Und ich meine, das ist Liebe, das ist doch gut, man darf doch lieben. Gut, er liebt seine Halbschwester, das ist dann nicht so geschieht. Er hat einen Freund, einen guten Freund, Jonadab. Und Jonadab sagt: Mach alsof du krank bist und nur deine Schwester das dann irgendwie mal erledigen kann. Und dann ist sie bei dir und dann seid ihr zu zweit. Und Amnon hört nach der schlechten Rat von seinem Freund. Amnon ist der älteste Sohn von David, der wird später König. Er hat natürlich schon von seinem Vater einiges gesehen, wie das ist, König zu sein. Amnon liegt im Bett, tut, als ob er unglaublich krank ist, deprimiert und nichts hilft mehr. Und seine Schwester muss kommen. Seine Schwester kommt und so wie das wieder so verheimlicht beschrieben wird in die meisten Bibeln, sie schlafen miteinander. Sie haben Sex. Auch wieder in die Zeit hatte Tamar eine Chance. Hatte sie ein Wahl? Nein. So vater, so Sohn. Amnon hört nach der schlechten Rat von seinem Freund. Und Amnon macht es wie sein Vater. Und gleich nachher realisiert er sich, was er gemacht hat. Er hasst Tamar, steht dann in der Bibel. Er schickt sie raus. Und der Einzige, der sich kümmert um Tamar, ist nicht David, nicht der Vater. Er macht nichts. Er schweigt. Nur Absalom, der volle Bruder von Tamar, der kümmert sich um seine Schwester, nimmt sich bei ihm zu Hause, in der Hoffnung natürlich, dass Vater etwas tut. Aber David tut nichts, null, nada. Gut, dann denke ich wieder, mache ich das? Wie schlecht bin ich dann? So etwas mache ich doch nicht. Ich habe gerade die Stelle gelesen über, was mache ich in, was schaue ich? Wie gehe ich um mit meinen Augen, mit das, was ich sehe? Bin ich so schlecht? Ja, ich bin genauso schlecht. Die Frage ist natürlich, dann nicht nur dabei zu bleiben stehen. Ich bin genauso schlecht. Aber die Frage ist auch, was mache ich dann? Wie hätte ich das dann besser gemacht? Was hätte ich gemacht, wenn ich David wäre? Lass ich mal als offene Frage. Ist meine einfache Lösung, einfaches Antwort gibt es oft nicht. Vielleicht eine einfachere Frage ist, die Person, die da ganz links steht, der Jonadab, ein schlechter Freund. Das ist natürlich einfacher. Sich Gedanken zu machen, welche Freunde habe ich eigentlich? Und was für ein Freund bin ich für andere Leute? Komme ich wieder zu der Predigt von letzter Woche. Wenn ich jemand berate, bringt das jemand näher zu Gott oder nicht? Damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Vierte Akt. Absalom kommt jetzt im Spiel. Amnon ist auch noch immer da. Und natürlich David. Und wieder geht es um zo vader, zo zoon. Ich meine, was war Davids Lösung? Damals bij Batseba? Geweld. Was is hier die Lösung van Absalom? Geweld. Amnon hat seine Schwester vergewaltigt und Absalom ist dann natürlich, naja, er hasst seinen Bruder und er sucht Rache. Und 2 Jahre später gibt es die Möglichkeit, er organisiert ein Schafschuhfest, Amnon kommt und Amnon wird getötet von Absaloms Freunden. Ne, Totschlag. Und David? Der macht das Gleiche wie immer. Nichts. Nichts tun ist auch eine Lösung, aber eine schlechte Lösung. Er trauert um Amnons Tod. Er trauert auch, weil Absalom weg muss. Weil Absalom flieht. Und Absalom flieht zu zijn opa, zijn grootvader. Hij geht in exil. Und zijn opa woont in Geshur. Dat is niet in Israël. Im heidnischen Ausland. Bekommt dann auch eine Erziehung, wie das dann so geht mit heidnischen Göttern, wie heidnische Könige sich benehmen. Und bekommt da seine Erziehung. Dann kommt man zum 5. Akt, wo es dann geht um Absalom und David. Weil David vermisst seinen Sohn. Ich meine, David, Tochter, schiefgelaufen, älteste Sohn, schiefgelaufen. Absalom ist weg, aber der darf wieder zurückkommen. Aber Absalom kommt nur zurück, weil er eine Absicht hat. Er will König werden. Er hat mal in Geshur gesehen bei seinem Großvater, wie das so ist. Wie cool das ist, König zu sein. Und er macht alles, damit die Leute nicht mehr zu David gehen als König, aber zu ihm. Viele Leute fangen an, ihn zu lieben. Heutzutage würde man sagen, er ist ein cooler Influencer, hat viele Follower. Ziemlich viele Follower, die finden alles cool, was er macht. Er sieht auch gut aus. Und am Ende kommt es dazu, dass Absalom sich zu König krönen lässt. Und er geht mit seinem Heer nach Jerusalem. Und David will nicht kämpfen mit seinem Sohn. Er flieht. Er geht weg. David hört auf seine Ratsleute. Und Absalom nimmt Jerusalem ein. Und da wird wirklich deutlich, was damals Nathan auch schon gesagt hat. Das wird alles öffentlich werden. Absalom nimmt Jerusalem ein. Und als Zeichen, dass er jetzt de neue König ist, vergewaltigt er die Nebenfrau von David. Im Öffentlichen. Wenn man die Geschichte liest, denke ich, steht das auch in der Bibel? Steht das auch in mijn Bibel? Ja, de Bibel ist ganz offen, ganz ehrlich. Und auch die Leute, ein Mann nach Gottes Herzen, auch das steht in de Bibel. Es gibt Intrigen, Verrat. Es kommt dann zu einem Kampf. Und Absalom wird am Ende getötet. Und David? David ist tief traurig. David hat gewartet, so wie am Anfang bei Batseba. Er war nicht mit im Kampf. David hat hier gebetet, dass es eine gute Lösung geben sollte. Die gab es nicht. Absalom wird getötet. Und David bleibt in diese Trauer. Absalom, mein Sohn, wäre ich in deinem Platz gestorben? Und dann gibt es einen Freund, der sagt, hallo. Da hat es ein bisschen unfreundlicher gesagt. Was machst du? Ja, ich kann verstehen, irgendwie, dass dein Sohn, dass er tot ist und dass du in Trauer bist. Aber wir haben jetzt gewonnen. Es gab einen Bürgerkrieg. Zeig dich doch mal, du hast eine Verantwortung an deine Gemeinde, an der Gesellschaft hier. Zeig dich doch mal als König, damit wir das alles wieder normal machen können. En dat is een Freund, der wirklich David nochmal wirklich anspricht und sagt: Was machst du hier gerade? Du hast Verantwortung. Genau, deswegen hier auch die Frage: Was machst du mit Leuten? Wenn du auch mal Sachen musst, die nicht so perfekt sind oder die nicht so, naja, die vielleicht ein bisschen unbeliebt sind. Genau, das waren 5 Szenen aus dem Leben von David. Und die Frage ist: Ja, warum hat er das so gemacht? Würde ich das anders machen? Einfach jetzt zu sagen, ja, das hätte ich anders gemacht. Hätte ich besser gemacht? Naja, vielleicht nicht. Die Frage ist natürlich eher, wie ist das so gekommen? Und dafür komme ich am Ende zum Prolog. David als kind. Es geht um Isaï, Davids vader. Es geht um Samuel, de profeet. En om David. Und es geht daar om ausgeschlossen zijn. Weil Saul is König. Gott sagt, Saul hat sich von mir abgewendet. Ich suche einen neuen König. Samuel, du sollst einen neuen König salben. Samuel geht zu Isaï, weil Gott ihn dahin führt. Und einer dieser Söhne soll dann ook neuer König sein. Und all diese Söhne kommen vorbei, sehen alle glänzend, kräftig, gut aus. Und keiner ist es. Denkt Samuel, hier stimmt was nicht. Da sollte ein König dabei sein. Er fragt dann, sind das denn alle deine Söhne? Und dann ist die Aussage, naja, der Jüngste ist noch übrig, aber er hütet die Schafe. Sprich, nicht wichtig. Ich meine, wer unter uns, die Ältere, wir besprechen alles, wir organisieren alles. David, der ist irgendwo. Und genau er wird dann am Ende von Samuel gesalbt. Aber dieses David, er gehört nicht dazu. Er wurde von seiner Familie nicht serieus genommen. Nicht von seinem Vater, vielleicht auch nicht von seiner Mutter, vielleicht auch nicht von seinen Brüdern, der war der Jüngste. Und so eine Verletzung macht Wunder. Wunder, die man mitnimmt in sein Leben. Genau, die Frage ist natürlich gleich, welche Wunder habe ich dann in meine Erziehung bekommen? Oder vielleicht noch schlimmer. Was gebe ich dann weiter oder was gebe ich nicht weiter? Anderseits, was man nicht gelernt hat in seiner Erziehung, kann man auch anderen nicht mitgeben. Nicht seine Kinder, auch nicht seine Freunde, auch nicht die Leute, die man liebt. Das heißt, die Frage ist gleich hier, was ist in meiner Vergangenheit passiert, was mich eine Wunde gerissen hat, ein Loch in mein Leben. Und was ich nicht gelernt habe, das kann ich anderen nicht weitergeben. Aber sobald ich mich davon bewusst bin, dass da etwas ist, dann kann ich daran arbeiten, das anders zu machen und nicht die gleiche Fehler zu machen, wie zum Beispiel David gemacht hat. Genau, David war ein Mann nach Gottes Herzen. Und er hat einige Fehler gemacht. Fehler, die wir auch vermeiden können. Wir können uns wirklich fokussieren, wann wir gelangweilt sind. Wo gehen wir hin? Worauf fokussieren wir uns? Und wann wir gesündigt haben, wie gehen wir damit um? Wir können unsere Freunde klug wählen. Oder zu einem klugen Freund für andere werden. Und am Ende, so wie David, woraus nimmst du deine Identität? Weil David steht doch immer wieder in de Bibel, war ein Mann nach Gottes Herzen. Er war schlecht genug für Gott. Aber er wusste, in wem seine Identität lag. David hat trotz aller Versagen und Elend in sein Leben Gott gesucht. Er hat seine Rettung von Gott erwartet. Und wir dürfen jetzt Abendmahl feiern. Brot und Wein. Hier, Zeichen. Ein Zeichen für Jesu Leib und Blut. Jesu hat unsere Sünde auf sich genommen, damit wir frei bei Gott, onze Vater, komen dürfen. We zijn imperfect, onvolkommen, zündig, maar God ziet ons niet zo. Er ziet ons door zijn Zoon. Er ziet ons heilig, rein. Er ziet ons als zijn geliebte. Wenn wir zum Abendmahlstisch kommen, bekennen wir onze Versagen und al onze Fehlen, aber wir feiern gleichzeitig, dass Gott uns liebt, weil er uns sieht. Als geliebte. Amen.